Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Wir nehmen die vierte Folge zum Thema Agilität im Training auf. Mein Gast ist wie immer Ella Amann von der ImproLife Akademie. Hallo Ella.
Hallo Claudia.
Und heute soll es um das Thema agile Prinzipien und Werte gehen. Mhm. Wir haben ja in der letzten Folge und auch davor schon ein bisschen was über Agilität gehört, Agilität in der neuen Arbeitswelt, inwiefern die neue Arbeitswelt immer agiler wird, was auch agile Arbeitsmethoden auszeichnet, welche Anforderungen sie an Mitarbeiter und Führungskräfte stellt, und möchten heute jetzt eben nochmal etwas dedizierter auf einzelne Werte und Prinzipien der Agilität eingehen. Du hast mir im Vorfeld was geschickt, wo du verschiedene Werte schon aufzeichnest. Ich dachte, wir gehen davon einfach mal ein paar durch. Und ein Beispiel, was ich sehr schön finde, auch im Zusammenhang mit Improvisation, weil was ihr macht, ist ja die ImproLife Akademie, ihr unterrichtet angewandte Improvisation. Und ein Wert, ein Prinzip, was mir da sehr gut gefällt, ist die Fehlerkultur. Vielleicht magst du damit mal anfangen und ein bisschen was dazu sagen.
Okay, ja, also die Fehlerkultur ist so etwas, was wir ja bei der angewandten Improvisation quasi zu einer Königsdisziplin erklärt haben, bis hin zu diesem wahnsinnig schönen Ausspruch, die Lust am Scheitern zu entwickeln. Also das heißt, von der Kultur her, miteinander so zu arbeiten, zu proben und zu experimentieren und zu lernen, dass wir die Fehler, die wir machen, insoweit kultivieren, als dass wir aus ihnen lernen können. Also das heißt, wir gehen Risiko ein, wir probieren neue Dinge aus, wir machen Dinge falsch und nutzen das als eine Fähigkeit und als eine Quelle, um dann unsere Skills zu erweitern. Also das geht ein Stück weit zurück, dass wir wieder an unsere natürliche Lernfähigkeit anknüpfen, was dann bedeutet, eine Offenheit zu entwickeln, eine Bereitschaft auch zu entwickeln, ein Stück weit ein Risiko einzugehen, etwas Neues zu tun, Muster zu unterbrechen. Wenn wir neue Gewohnheiten, neues Verhalten, neue Skills aufbauen möchten, dann brauchen Mitarbeiter und Teams diese Fehlerkultur, damit überhaupt Entwicklung und Innovation passieren kann.
Ich finde es gut, dass du gesagt hast, wenn Mitarbeiter und Teams neue Fähigkeiten aufbauen wollen, weil die Frage ist ja, wie geht jemand mit Fehlern um, der Entscheidungen zu treffen hat, wo es um mehrere Millionen Euro geht oder um die Beschäftigung von sehr vielen Mitarbeitern, also wo einfach sehr viel auf dem Spiel steht und sehr viel zu verlieren ist, da kommt schnell die Argumentation, ja, Fehlertoleranz schön und gut, aber wenn dann mehrere Millionen futsch sind, dann ist das nicht so weit hergeholt. Also gibt es da Grenzen, will ich sagen.
Aber natürlich gibt es da Grenzen. Also ich möchte keinen Piloten im Flugzeug haben, der jetzt sich heute mal vorgenommen hat, eine sehr flexible Fehlerkultur zu entwickeln. Ich wünsche mir aber einen Piloten, der in dem Moment, wo eine Fehlerhaftigkeit in der Maschine auftaucht oder in den Geräten, so viel eigene Feedback-Kultur entwickelt hat, dass er sich selber der Maschine gegenüber mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung so weit in die Situation einbringen kann, dass er im Zweifel gegen die Maschine oder gegen die Technik eine Notlandung macht, wie es zum Beispiel damals da in New York passiert ist, nicht? Also das ist schon der Wunsch an der Stelle. Aber lass uns das vielleicht nochmal so ein bisschen kontextueller betrachten. Also wenn wir das große Wort Fehlerkultur oder die Lust am Scheitern hören, dann bricht natürlich immer erst gerade mal so diese Panik aus. Was meint die jetzt damit? Das ist ja ganz furchtbar. Und gerade in
Viele
Deutschland,
denken ja auch, dass damit so eine Nachlässigkeit gemeint ist, so nach dem Motto, mir ist alles egal und wenn ich einen Fehler mache, mache ich halt einen. Darum geht es ja gerade nicht.
Das ist totaler Quatsch. Also wenn wir nochmal auf die Episode eingehen, die wir davor hatten. Also wir holen Prinzipien der angewandten Improvisation aus professionell arbeitenden Ensembles. Das heißt, die große Kunst, die Ensembles haben, seien es Musiker, Schauspieler, Tänzer, damit sie auf der Bühne fehlerfrei, möglichst fehlerfrei improvisieren können, heißt, dass sie sich eine Probenbühne schaffen. Und auf der Probenbühne passiert das, was wir mit der Lust am Scheitern und der Fehlerkultur am stärksten verbinden. Nämlich wir haben einen geschützten, sicheren Raum, der eben nicht unbedingt eine Live-Situation erstmal widerspiegelt, sondern die Probensituation. Und in dieser Probensituation können wir üben, 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 üben. Und umso öfter wir scheitern und umso öfter wir eine neue Handlung, eine neue Sprache oder ein neues Format oder in diesem Fall einen neuen Soft-Skill üben, umso mehr kann sich ganz körperlich, nämlich geistig, motorisch und wie auch immer, ein neues Verhalten einspielen. Und wir brauchen, und das zeigt uns ja auch die Forschung, wir hatten ja gerade bei unserem Symposium gerade einen Hirnforscher da, und wir brauchen bis, früher haben wir so gesagt, 28 Wiederholungen oder 21 Wiederholungen. Also er sagte jetzt nochmal auf der Konferenz am Freitag, wir brauchen bis zu über 60 Wiederholungen, damit eine neue Qualität, also ein neues Verhalten, neuronal als auch vom Embodiment her wirklich so integriert ist, dass man es wirklich zu einem neuen Verhalten zählen kann. Und das vergessen Firmen leider. Ja, sie führen immer wieder neue Programme ein, neue Strukturen, neue Abläufe. Sie erwarten ganz viel neues Verhalten, geben aber den Mitarbeitern oder den Teams kaum Probenmöglichkeiten. Und wir müssen heute, wenn wir über Fehlerkultur nachdenken, brauchen wir Führungskräfte und Teams, die in der Lage sind, sich selber diese Experimentier- und Freiräume einzusetzen, also einzustellen, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir eine Stunde Trainingszeit. Und in dieser Zeit trainieren wir das, was wir nachher bei dem Kunden da draußen in Echtzeit 100% abrufen müssen. Na, das ist dieser eine Gedanke. Und der zweite Gedanke ist der, dass wir uns aber auch damit anvertrauen müssen, dass es auch in Live-Situationen keine 100%ige Perfektion gibt. Das ist auch nur eine ideale Zahl, aber in Wahrheit passieren immer Fehler. Und wenn ich jetzt aber eine gute Fehlerkultur habe, auch in der Live-Situation, bin ich dann in der Lage, diesen Fehler, der passiert, aufzugreifen, rückzukoppeln und innerhalb schnellster oder in einer ganz kurzen Zeit gemeinsam als Ensemble diesen Fehler aufzugreifen und aus ihm wiederum etwas zu machen, wo wir sagen, da würden wir sagen, damit die Geschichte gut weitergeht, damit die Dienstleistung zum Kunden gut weitergeht und so weiter. Und dafür haben wir dann Prinzipien, wie wir mit diesen Fehlern umgehen, damit nachher der Kunde am anderen Ende das kaum gemerkt hat, dass es da eine Störung gab. Und das ist das, was wir damit meinen.
Das finde ich gerade ein wichtiges Thema vielleicht. Generell auch nochmal so diesen Begriff oder dieses Thema Improvisation so ein bisschen zu framen, weil ich das auch oft merke, dass Leute überrascht sind, wenn ich plötzlich Strukturen an den Tag lege, wo gesagt wird, du bist doch Improvisateurin, wieso bist du hier plötzlich so strukturiert so ungefähr? Improvisation heißt ja nicht Willkür, also dass man alles auf sich zukommen lässt und hofft, dass schon ein Flow entsteht, sondern Improvisation, zumindest ist es mein Begriff davon, heißt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, wie gehe ich dann damit um? Und nicht, ich mache mir keinen Plan und lass sämtliche Planung und sämtliche Struktur fallen und guck mal, was passiert und hoffe in Gottes Gnaden, dass sich ein guter Flow ergibt. Weil das hat ja nichts damit zu tun, dass ich Verantwortung übernehme. Und auch das ist ja ein Wert hier, Selbstführung und Selbstorganisation. Ich vermute, das hängt auch mit Verantwortungsübernahme zusammen.
Absolut.
Und zumindest Improvisation hängt für mich immer mit Verantwortungsübernahme auch zusammen. Und das ist eben nicht, ich mache gar nichts, ich plane nichts, ich habe keine Struktur und so weiter und so fort.
Ganz im Gegenteil, Claudia, es ist ganz, ganz spannend, was du gerade ansprichst. Da könnten wir allein schon eine Stunde drüber sprechen, weil das so spannend ist. Also wenn wir uns nochmal wirklich anschauen, wo nehmen wir angewandte Improvisation her? Sei es aus der Musik, aus dem Tanz oder aus dem Theater. Improvisierende Musiker oder auch Filmemacher inzwischen, also nehmen wir mal François Truffaut, der sagt so schön, Improvisation, das ist, wenn keiner die Vorbereitung merkt. Ein Jazzmusiker hat jahrelang gelernt, sein Musikinstrument zu spielen, seine Technik zu perfektionieren, lernt aus dem Ensemblespiel mit vielen, vielen anderen Musikern üben, üben, üben. Ein Tänzer übt sein Leben lang, seinen Körper und sein Instrument zu beherrschen. Ein Theaterschauspieler oder eben ein Improvisationsschauspieler, der das professionell macht, übt, 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 sich in einer großen Vielfalt von Alternativen so fit zu machen, dass er dann in dem Moment, wo ein Skill gebraucht wird oder eine Idee gebraucht wird, dass er die dann abrufen kann. Und ich glaube, das ist das allergrößte Missverständnis auch der Selbstführung, dass man wirklich verstehen muss, dass ich kaum höher motiviertere Mitarbeiter in Anführungsstrichen kenne, als die, die sich wirklich mit Improvisationskunstformen beschäftigen, weil die ein Leben lang Verantwortung dafür übernehmen, dass sie, bleiben wir mal bei einem Schauspieler, Stimmtraining nehmen, Körpertraining machen, dass sie ihren Körper fit halten, dass sie von mir aus auch therapeutische Prozesse machen, damit sie die Rolle nicht mit dem Selbst verwechseln und so weiter und so fort. Ein Tänzer geht sein Leben lang hin, hält seinen Körper fit und nimmt Unterricht, bleibt in Bewegung, bleibt dabei, sein Instrument zu schulen. Ein Musiker wird nie aufhören, einen guten Lehrer zu haben und sich weiterzuentwickeln. Und wenn wir das mal nehmen, dass allein dort, dass ein irrsinniger Paradigmenwechsel in der Wirtschaft bedeutet, werden wir heute sagen, wenn wir ein professionell improvisierendes Business Ensemble, also Team haben, die Dienstleistung produzieren, die Dienstleistung entwickeln, die Produkte entwickeln in Echtzeit, dass wir da plötzlich Führungskräfte und Mitarbeiter brauchen, die Verantwortung zur persönlichen Weiterentwicklung auch ein Stück weit vom Unternehmen trennen und viel, viel stärker in die Eigenverantwortung nehmen. Das heißt, für die eigenen Talente und Begabungen zu sorgen, dafür, dass die eigene Gesundheit da ist. Also die nicht warten, bis, sage ich jetzt mal, das Theater jetzt plötzlich sagt, ich kaufe dir jetzt einen Stimm- und Sprechtrainer. Nein, da muss ich selber dafür sorgen. Und das ist ein radikaler Paradigmenwechsel. Und das bedeutet natürlich auch eine zum Teil natürlich auch eine Überlastung von Verantwortung für ein System, was bis jetzt immer gewohnt war, dass andere für ihn sorgen. Und das heißt natürlich auch, das ist für viele auch eine Radikalisierung, die nicht immer angenehm ist, weil jetzt müssen dann auch noch die Mitarbeiter für ihre Weiterbildung aufkommen. Jetzt müssen natürlich auch noch die Mitarbeiter dafür sorgen. Und das kann auch wieder eine extreme Überlastung des Systems sein. Aber dafür bietet uns natürlich dann auch diese Autonomie und Freiheit, die wir haben, eine hohe Selbstbestimmung und damit natürlich auch wieder ein hohes Selbstwirksamkeitserlebnis. Und das, wenn wir das mal im Sinne der Resilienz sehen, gibt uns ist dann auch die Möglichkeit, und ich habe gerade mit einem Schauspieler darüber gesprochen, dass er gesagt hat, du Ella, ich arbeite nur noch in einem Ensemble und in einem Theater, wo ich wirklich mich so verwirklichen kann und wo ich wirklich erwachsen und vernünftig und gesund mit Kollegen arbeiten kann. Und der sich heute seine Engagements aussucht. Hm. Und es gibt immer mehr Schauspieler, die jetzt aus professionell oder aus etablierten Institutionen austreten und kündigen, weil sie sagen, ich mache diese Kultur nicht mehr mit. Und wenn wir so viel von Theater sprechen, nicht jedes traditionelle Theater hat eine geführte agile Kultur. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Und du kennst das sicherlich auch aus deiner Impro-Erfahrung. Nicht jedes Ensemble, in dem ich mitgespielt habe oder was ich selber betreut habe, hat dementsprechend auch wirklich diese Methoden immer auf sich selbst angewandt. Mhm. Also wir unterscheiden das wirklich.
Ja. Und gleichzeitig trotz dieser Anforderung oder dieses Bedürfnisses nach mehr Eigenverantwortung oder Verantwortungsübernahme habt ihr als ein agiles Skill oder Wert auch formuliert Anpassungsvermögen. Wie geht das zusammen?
Also das Anpassungsvermögen bedeutet für uns, dass wir uns so weit anpassen, dass es uns damit gut geht. Also das heißt, dass wir nicht rigide und starr sind und von vornherein sagen, nö, mache ich nicht, sehe ich nicht ein, habe ich noch nie so gemacht, sondern dass wir schon im Yes-End-Prinzip bleiben und sagen, ja, und ich schaue mir an, inwieweit ich mitgehen kann. Und wenn ich bis dahin mitgehen kann, unterstütze ich und fördere ich es und passe mich auch an. Aber ich verbiege mich nicht auf eine Art und Weise, dass ich nachher nicht mehr mich selbst so aufrichten kann, dass ich selbst bleiben kann.
Das bedarf ja aber ganz viel Achtsamkeit. Also ja, ne? Ich kenne das von mir, dass man, wo sind denn die Grenzen? Ne? Also wo werden meine Bedürfnisse so untergraben, angegraben, wie auch immer, dass ich sage, bis hierhin und nicht weiter? So.
Ja, ich glaube, die Grenzen zeigen sich ja ganz deutlich, wenn wir uns heute mal die Situation mit den psychischen Krankheiten, körperlichen Krankheiten anschauen. Nicht? Also da, wo ich etwas tue, was meiner Psyche oder meinem Körper oder auch meiner Seele, wie auch immer ich dieses Bild nehmen mag, nicht gut tut. Also wenn ich merke, ich bin jetzt in einer von mir aus längeren Zeit in einem Unternehmen, wo ich einfach spüre, es geht mir da nicht gut. Ich kann nicht gut schlafen. Ich bin nervös. Ich stehe dauernd unter Stress. Mein Gehirn funktioniert nicht mehr vernünftig. Ich bin nicht mehr glücklich und zufrieden. Oder auch, wir müssen nicht immer von Glück sprechen, aber reine Zufriedenheit oder das Auskommen stimmt nicht oder und so weiter und so fort. Also wir wissen ja auch, dass resiliente Menschen Firmen verlassen. Ja, also Anpassungsfähigkeit bedeutet hier an einer Stelle nicht nur, dass ich mich einem System anpasse, sondern dass ich auch dafür sorge, dass ich im Zweifelsfalle das System auf mich anpasse. Das heißt, dass ich mir Jobs oder Systeme suche, die dann zu mir passen. Also das Anpassungsvermögen geht in zwei Richtungen. Und das ist auch ein großer Paradigmenwechsel. Weil viele verstehen darunter nur, ah ja, so flexibel, und dann biegen wir uns und dann machen wir noch mehr Arbeit.
Ja, verbiegen
wir
vor allem.
Wir verbiegen uns, aber das ist nicht damit gemeint. Wir meinen damit schon diese resiliente Selbstfähigkeit zur Selbstaufrichtung. Das bedeutet also, es geht immer mehr dazu, Mitarbeitersysteme, Firmen, Unternehmen stark zu machen und flexibel zu machen, aber nicht auf Kosten von Gesundheit, Zufriedenheit, Wellbeing oder wie man diese Begriffe jetzt auch immer nehmen mag. Denn das wissen wir, wenn das nicht da ist, dann nimmt die Produktivität auch ab. Das ist jetzt für einige immer noch eine neue Erkenntnis, aber ich meine, für die, die sich jetzt mit so 10, 15 Jahren mit dem Thema beschäftigen, wissen wir einfach, es geht gar nicht anders. Und wenn wir jetzt nochmal, du hattest, glaube ich, in einer vorherigen Folge schon mal dieses Thema angesprochen, wir werden in Zukunft immer mehr frei arbeitende Mitarbeiter haben. Und die Firmen sind sich heute überhaupt noch nicht bewusst, was da für Probleme auf sie zukommen. Denn die neue Generation von Mitarbeitern, die selbst organisiert arbeiten müssen, die sich gesund halten müssen, die hoch auf sich achten müssen, damit sie überhaupt langfristig quasi Selbstständigkeit leben können, die werden ganz andere und viel schnellere Grenzen ziehen. Und dann ist man eben nur noch projektweise irgendwo und sorgt dann dafür, dass man beim nächsten Projekt in einem besseren Projekt landet. Hm. Und die Projekte, die einem nicht mehr gut tun, einfach nicht mehr unterstützt. Und wenn jemand jetzt viel Erfahrung und gute Skills hat und sich das aussuchen kann, dann hat der natürlich auch auf dem Markt eine gewisse Möglichkeit, dann auch die Projekte sich auszusuchen. Ja. Das tun wir heute als Akademie auch, nicht? Also seit vielen, vielen Jahren suchen wir uns heute unsere Kunden aus, bei denen wir wissen, dass wir gerne und gut mit ihnen arbeiten können. Wir passen uns an deren Bedürfnisse an und umgekehrt. Aber wir wollen in ein gemeinsames Wachstum miteinander kommen. Und ich unterstütze heute mit meiner Arbeit nicht mehr Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, ich sorge dafür, dass Mitarbeiter noch weiter ausgebeutet werden, um das mal so auf den Punkt zu bringen.
Das finde ich ein schönes Schlusswort für diese Folge. Das war jetzt die vierte Folge im Rahmen des Themas Agilität im Training. Ich danke dir, Ella, dass du dir wie immer die Zeit genommen hast. In der nächsten Folge wird es auch nochmal um agiles Training gehen, und zwar unter dem Motto Think, Feel und Act Different. Was das heißt, erfahren wir dann nächste Woche. Bis dahin.
Ja, sehr gerne.
Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sag tschüss.
Tschüss. Mehr Infos über die Impro Live Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.